Fokus mit Alexandra Mandler.
An diesem Wochenende feiern die USA den 250. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung mit großen Veranstaltungen im ganzen Land und der Hauptstadt Washington. Eine besondere Rolle spielt dabei die Religion. Das mutet jetzt für Europäerinnen und Europäer immer noch etwas seltsam an in der heutigen Zeit. Aber dass die USA hier etwas anders ticken, wissen wir ja mittlerweile, oder Judith Fürst?
Ja, in den USA herrscht zwar traditionell eine Trennung von Kirche und Staat, das hängt auch damit zusammen, dass es eben viele verschiedene Kirchen gibt. Religiosität ist aber dennoch ein fixer Bestandteil der amerikanischen politischen Kultur. Und darüber spreche ich dann gleich mit der Grazer Theologin und USA-Kennerin Martina Beer. Zuvor aber ORF-Korrespondent Markus Müller, der sich rund um die Feierlichkeiten umgehört hat und auch mit eingefleischten Trump-Fans gesprochen hat.
Das amerikanische Comeback. Das ist der Titel der ersten Veranstaltung von Turning Point USA nach der Ermordung ihres Gründers Charlie Kirk an der GW University in der Hauptstadt Washington. Ursprünglich war Turning Point eine Art politische Jugendorganisation. Inzwischen spielt Religiosität aber eine immer wichtigere Rolle.
Faith, freedom and family.
Glaube, Freiheit, Familie, das sind die Werte, die die USA groß gemacht haben, sagt Lane Schoneberger. Seine Investmentfirma sponsert die heutige Veranstaltung. Und groß geworden seien die USA noch durch etwas anderes. Durch Kapitalismus, sagt Schöneberger. Und weil die Veranstaltung am Grünen Donnerstag stattfindet, sieht einer der anderen Redner, der ultrarechte Blogger Jack Posobiec, auch gleich einen etwas holprigen und am Ende blasphemischen Vergleich. Zwischen der Auferstehung Jesu Christi zu Ostern und der Ermordung von Charlie Kirk. Die USA, sagt er, seien im Krieg.
Cancel Culture, woke Ideologie, Rassenkampf, Gender und so weiter. Diese Versuchung, das ist der Feind, das ist die Schlange. Wir sind in einem spirituellen Krieg. Sie sind laut, sie haben ihre Megafone. Aber wir haben Turning Point USA. Wir haben Christus, den König, und dieser König hat den Kampf bereits gewonnen.
Sagt Posobiec zum Jubel der Teilnehmer, der lauter klingt, als er ist. Trotz großer Ankündigungen ist der Saal an der GW University nicht voll und am Ende des Abends sogar nur mehr halb leer. Beim Auftritt des eigentlichen Stargastes, von Caroline Leavitt, der Pressesprecherin des Weißen Hauses, verlassen die Studierenden den Saal in Scharen. Nach der Ermordung von Charlie Kirk hat Turning Point USA an Bedeutung verloren, auch wegen interner Streitigkeiten. Die evangelikale Bewegung in den USA wird hingegen immer wichtiger, vor allem politisch, meint der Religionssoziologe und ehemalige Pastor Ryan Birch von der Universität in St. Louis.
82% der weißen Evangelikalen haben zuletzt für Donald Trump gestimmt. Über 75% sehen sich selbst als Republikaner. Vor 50 Jahren waren die Demokraten hier noch die stärkste Gruppe. Heute sind sie bei den Evangelikalen eine Art aussterbende Spezies. Der stärkste Indikator dafür, wo sie politisch stehen, ist heute, ob sie religiös sind oder nicht.
Der große Verlierer dabei: die klassischen protestantischen Kirchen, Lutheraner, Presbyterianer, Methodisten. Der große Gewinner, evangelikale Bewegungen. Und die Daten zeigen noch etwas anderes. Erstmals seit mehr als 50 Jahren nimmt die Religiosität in den USA nicht mehr ab. Sie wird nicht stärker, aber sie wird auch nicht schwächer. Knapp 30% der Bevölkerung besuchen jeden Sonntag einen Gottesdienst. Mehr als 10-mal so viel wie in Österreich. Die erste große Feier zum 250-Jahr-Jubiläum der USA im Zentrum der Hauptstadt war ein großes gemeinsames Gebet im Mai. Rededicate 250, widmen wir die USA nach 250 Jahren wieder dem Herrn. Jesus liebt dich. Das ist eine der Botschaften in den Liedern, auf den T-Shirts, Plakaten und Transparenten, auf der Mall, der großen Fläche zwischen Kapitol und Washington Monument. Die Bühne sieht aus wie die Seitenwand einer gotischen Kathedrale und die Schlangen bei den Eingängen reichen weit bis zu den großen Museen auf der anderen Seite der Anlage.
My president asked me to, and as soon as he invited me to come, I felt the Lord tell me, you need to be there.
Der Präsident habe ihn aufgerufen zu kommen, erzählt Troy, und dann habe er gespürt, Gott wolle, dass er hier sei. Mickey trägt ein enges Glitzerkostüm, vorne die amerikanische Fahne, am Rücken ein Bild von Donald Trump. Gott selbst habe ihre Schritte hierher geleitet.
God himself directs my step. President Trump invited us here, and I think it's important for us to return our republic back to God.
Der Präsident habe sie eingeladen und es sei wichtig, die Republik wieder an Gott zurückzugeben. Ein gemeinsames Gebet, um Amerika wieder zu einer Nation unter Gott zu machen. Das ist das Motto des Tages. Mit dabei Außenminister Rubio, Parlamentspräsident Johnson und Verteidigungsminister Hegseth.
Let us pray without ceasing. Let us pray for our nation.
Lasst uns beten, ohne Unterlass für unsere Nation, sagt er. 250 Jahre Religionsfreiheit ist ein anderes Motto der Veranstaltung. Bei einem der Eingänge steht eine einzelne Demonstrantin. Christlicher Nationalismus ist nicht Christentum, steht auf ihrem Plakat. In der Verfassung stehen nichts von Religion, ruft sie. Die Frau ist umgeben von einem Dutzend Polizisten, die immer und immer wieder die gleiche Frage der Wartenden beantworten müssen. Nein, sie werden die Frau nicht festnehmen. Der Protest sei Teil ihrer Meinungsfreiheit. Dallas hat ein anderes Problem. Er wollte eigentlich mit seiner Familie den Schofar blasen. Ein großes, gekrümmtes Widerhorn, das im Alten Testament erwähnt wird. Dass er angeblich aus Sicherheitsgründen nicht eingelassen wird, versteht er nicht.
I'm not overly religious, but we have a Judeo-Christian nation. And it was established from those laws in the Old Testament.
Er halte sich nicht für besonders religiös, erzählt Dallas, während er mit seinen 8 Kindern vor dem Eingang wartet, jedes davon mit einem großen Schofar in der Hand. Aber die USA seien eine judeo-christliche Nation mit Gesetzen auf Basis des Alten Testaments. Ähnlich sieht das grundsätzlich eine der wenigen anderen Demonstrantinnen auf der anderen Seite der Mall. Die Menschen hier seien doch Blasphemiker und würden einen falschen Gott anbeten, sagt Zion.
The president doesn't follow Christ.
Denn der Präsident, sagt die junge Frau, sei kein wahrer Anhänger von Christus. Ihm zu folgen sei daher der falsche Weg.
Markus Müller hat aus den USA berichtet. Und ich bin jetzt verbunden mit Martina Beer, Leiterin des Institutes für Systematische Theologie an der Katholischen Fakultät der Universität Graz. Einen schönen Nachmittag nach Graz.
Ja, grüß Gott und herzliche Grüße nach Wien.
Frau Beer, in Ihren Forschungen setzen Sie sich ja intensiv mit den USA auseinander. Die erste große Veranstaltung zur 250-Jahr-Feier der USA hatte als Motto: Widmen wir die USA nach 250 Jahren wieder dem Herrn. Haben wir gerade auch im Beitrag gehört. Und da ist ja auch Verteidigungsminister Pete Hegseth aufgetreten und er hat gesagt: Beten wir auf den Knien für unser Land. Was sagt denn das über den Zweck oder die Intention der führenden politischen Elite in den USA aus, wenn sie Religion oder religiöse Symbolik, religiöse Begriffe auf diese Art und Weise einsetzt?
Also ich glaube, dass man diese ganzen Inszenierungen und Reden im Rahmen der Feierlichkeiten auch historisch lesen muss. Die USA kannten von Anfang an zwei religiöse Grundmuster. Einerseits einen eher allgemeinen Gottesbezug in der Verfassungstradition und zum anderen die Vorstellung Amerikas als einer von Gott berufenen christlichen Nation. Und lange Zeit hielten sich diese beiden Traditionen mehr oder weniger gegenseitig in Balance. Und heute erleben wir eben mit dieser MAGA-Bewegung und der Trump-Regierung und diesen Eliten, dass man versucht, diese beiden Traditionen wieder miteinander zu verschmelzen. Und wenn Trump eben davon spricht, Amerika erneut Gott zu weihen, geht es deshalb nicht nur einfach um Frömmigkeit, sondern er will eine neue politische Erzählung installieren, nach der Amerika zu seiner ursprünglichen göttlichen Berufung zurückgeführt werden muss. Und Religion wird damit eben zu einer Ressource politischer Legitimation. Und theologisch wird es eben problematisch, wo Gott nicht mehr Orientierung im Leben der Menschen gibt, sondern eben zum Identitätsmarker einer bestimmten politischen Bewegung wird. Und deswegen ist es problematisch, wenn eben solche christlich-politischen Deutungen auch Menschen anderer Religion oder Weltanschauung dann ausschließen.
Was auch im Beitrag zu hören war, 30% der Amerikaner, Amerikanerinnen sind regelmäßige Besucher von Gottesdiensten. Das heißt, Kirchen haben ein Gewicht, können Einfluss nehmen. Nun gibt es aber mit dem ersten US-amerikanischen Papst ein nicht unbedeutendes Gegengewicht zur derzeitigen Regierung unter Donald Trump. Ein Papst, der offensichtlich auch stark auf Symbolik setzt. Er besucht nämlich am Tag der amerikanischen Unabhängigkeit ausgerechnet an diesem Tag nicht die USA, obwohl er ja auch eingeladen war, sondern er fährt nach Lampedusa, also auf die Flüchtlingsinsel. Wie kommt diese Geste Papst Leos in den USA an?
Zum einen denke ich, dass es ganz wichtig ist, zu betonen, dass das ein politisches Statement von Papst Leo ist. Und das ist ein sehr, sehr starkes Statement. Es baut sozusagen eine Gegenerzählung zu dieser Erzählung von Trump auf. Er will damit sagen, die Geschichte oder die eigentliche politische Theologie, die man vertreten muss, ist die der allgemeinen Menschenwürde, dass Gott einen Blick auf die Menschen hat, die eben gerade verletzlich sind. Und Lampedusa steht für Migration, steht für Verletzlichkeit, erinnert an die vielen Tode. Und damit ist es sozusagen auch gleichzeitig eine Kritik an Trumps Migrationspolitik. Wie das aufgenommen wurde in den USA, hängt natürlich an den einzelnen politischen Orientierungen ab. Also diejenigen, die Trump unterstützen, kritisieren natürlich diese Vorgehensweise und diejenigen, die auf der Basis der katholischen Soziallehre sind, die Solidarität mit allen Notleidenden unterstützen, die sind natürlich sehr froh, dass Papst Leo ein so starker Papst ist, der eben solche starken politischen Signale auch sendet.
Nach Ansicht des deutschen katholischen Theologen Benjamin Dahlke sind es gar nicht so sehr die evangelikalen Christinnen und Christen, sondern die KatholikInnen, die an Einfluss in den USA gewinnen. Teilen Sie diesen Eindruck?
Ja, allerdings, aber eben nicht als geschlossene Gruppe. Also da muss man auch wieder unterscheiden, wer ist eben Anhänger der MAGA-Bewegung und wer ist sozusagen jetzt tatsächlich auf dieser Linie des Vatikans, die ganz klare Position gegen die Politik Trumps bezieht. Und die gibt es eben in den USA auch. Also es gibt in den USA einerseits diese konservativen katholischen Netzwerke, die als wichtige Thinktanks, also intellektuelle Thinktanks auch auftreten, Einfluss im Supreme Court haben oder im Umfeld des Supreme Courts und durch die Einflussnahme auf Rechtsprechung natürlich auch eine ganze Gesellschaft mit verändern können. Das ist natürlich bedrohlich und andererseits darf man die Evangelikalen auch nicht unterschätzen, denn die bleiben ja nach wie vor eine ganz, ganz wichtige Wählergruppe in den USA und die bilden jetzt eben auch solche religiös-politischen Allianzen mit diesen rechtskonservativen KatholikInnen.
Vielleicht eine kurze Zusatzfrage. Die katholische Bischofskonferenz gilt ja als konservativ, aber in puncto Flüchtlinge, Migration hat Papst Leo sie offensichtlich auf Linie gebracht.
Genau, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, der eben auch überhaupt mit der Wahl Papst Leos als Papst zusammenhängt, dass eben genau auch aus geopolitischen Gründen die Kardinäle damals einen Papst haben wollte, der eine ganz klare, würde ich jetzt mal sagen, demokratische Ordnung einfordert in dieser instabilen, chaotischen Weltordnung, die die Trump-Regierung versucht zu implementieren. Und Papst Leo hat es eben zum Glück, würde ich sagen, geschafft, die Mehrheit der amerikanischen Bischöfe dahin zu bringen, dass sie eben tatsächlich diese katholische Soziallehre und damit eben auch die Errungenschaften des Zweiten Vatikanischen Konzils, das sich eben ganz klar für Demokratie ausspricht, unterstützen.
Im US-Bundesstaat Texas wird die Bibel künftig als Pflichtlektüre in Schulen eingeführt. Begründet wird das unter anderem damit, dass die Bibel für das Verständnis der amerikanischen Gründungsgeschichte und Kultur unverzichtbar sei. Es gibt auch heftige Kritik dagegen, unter anderem von einer Organisation, die sich für die Trennung von Kirche und Staat einsetzt. Sie sind katholische Theologin. Mhm. Kann man den Schülerinnen und Schülern die Bibel als Pflichtlektüre einfach so zumuten?
Also zunächst mal ist zu sagen, dass tatsächlich diese biblische Bildersprache und das Vokabular explizit oder implizit immer ein wesentlicher Bestandteil der Entwicklung dieses amerikanischen Experimentes war. Von dem her ist es natürlich nachvollziehbar, dass Texas, wo man auch weiß, dass es sehr evangelikal geprägt ist und wo es ja auch die Verordnung schon gibt, dass der Dekalog, also die 10 Gebote in den Klassenzimmern aufgehängt werden müssen, dass dieser Bundesstaat natürlich ganz viel daran setzt, dass die Bibel gelesen wird. Und problematisch für mich wird es dabei, wenn es um eine religiös-politische Indoktrination geht. Also ich habe nichts dagegen, wenn biblische Texte gelesen werden. In unseren Breitengraden findet ja auch Religionsunterricht an staatlichen Schulen statt, wo man auch biblische Texte liest. Das gehört einfach zum Verständnis unserer Kultur, unserer Geschichte dazu. Man kann Kunstwerke somit besser verstehen. Also die Bibel hat so eine ganz, ganz vielschichtige Bedeutung. Nur der Unterschied ist, dass wir eben hier auch historisch kritische Bibelauslegungen machen und in Texas kann man davon ausgehen, dass es eben eine Bibelauslegung ist, die eben nicht kritisch ist und die davon ausgeht, dass in der Bibel die Wahrheit Gottes 1:1 wiedergegeben wird. Und da entstehen natürlich große Probleme, gerade auch, wenn man dann die Schöpfungserzählungen liest und die dann versucht zu harmonisieren mit naturwissenschaftlichen und anderen geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen und Einsichten. Also das heißt, problematisch ist daran, dass es eben auf eine Indoktrination hinausläuft.
Vor kurzem hat das Pew Research Center, ein renommiertes Meinungsforschungsinstitut mit Sitz in Washington, eine Umfrage durchgeführt und da haben sich 17% der Befragten dafür ausgesprochen, dass das Christentum als Staatsreligion eingeführt werden soll. Das sind 4 Prozentpunkte mehr als vor dem Antritt der Regierung Trump 2024 und 85% der weißen evangelikalen Christen wünscht sich gar, dass sich die Gesetzgebung an der Bibel orientieren sollte. Was bedeutet denn dieses Ergebnis für eine Demokratie?
In demokratischer Hinsicht ist das natürlich sehr schwierig, weil eine Demokratie von der Religionsfreiheit lebt und ja gerade auch auf der Trennung von Staat und Religion basiert. Und gerade in den USA gab es, wenn man auf die Geschichte schaut, schon 1791 einen Verfassungszusatz, der festschrieb, dass man eben das Christentum nicht als Staatsreligion nehmen darf. Also in den USA gab es ja diese vielen unterschiedlichen Konfessionen und da hat man eben schon früh gesehen, dass es problematisch ist, wenn jetzt eine christliche Konfession als Staatsreligion sozusagen fungieren würde. Und trotzdem kann man in den USA beobachten, dass es sehr lange gedauert hat, bis sozusagen auf allen Ebenen der Bundesstaaten diese Trennung durchgeführt wurde. Also erst 1940 hat der Supreme Court eine Doktrin festgeschrieben, in der eben gesagt wurde, dass diese Trennung von Kirche und Staat für alle Bundesstaaten gelten sollen. Und insofern kann man verstehen, dass die Zahlen jetzt so hoch sind in den USA, dass es ein Thema ist, was immer die ganze Geschichte hindurch latent vorhanden war. Aber wenn man wirklich eine Demokratie leben will, dann braucht man eine Verfassung, die eben die Religionsfreiheit und alle Freiheitsrechte garantiert.
Eine Studie der Deutschen Bertelsmann Stiftung auf Basis des Religionsmonitors von 2023 hat gezeigt, dass es in den USA eine Form der defensiven Religiosität gibt. Also eine Religiosität, die sich bedroht fühlt und glaubt, sich verteidigen zu müssen. Genau diese Gruppe, die dieser Religiosität vertritt, ist auch empfänglich für Verschwörungserzählungen. Das betrifft die überwiegende Mehrheit der sehr religiösen Christinnen und Christen, sagt diese Studie. Und das sind immerhin gut 30% der Bevölkerung in den USA. Und die Studie zeigt auch, dass das überwiegend republikanische Wählerinnen und Wähler sind. Ist dieses Phänomen der defensiven Religiosität ein US-amerikanisches Spezifikum Oder ist das durchaus auch in Europa relevant, wenn man zum Beispiel an integralistische Kreise denkt, die es ja auch in Europa gibt und die beste Verbindungen bis in die USA haben? Kürzlich gab es ja auch Aufregung hier anlässlich der Wiener Festwochen, wo hätte Peter Thiel auftreten sollen. Wie sehr schätzen Sie das US-amerikanisch spezifisch ein oder wie sehr ist das nach Europa schon gekommen?
Also ich denke, dass es auch hier in unseren Breitengraden Formen dieser defensiven Religion gibt, weil es einfach ganz stark zur Identitätsbildung beiträgt. Zum einen wissen wir, dass diese rechtskatholischen Netzwerke ganz stark transnational arbeiten. Also die sind ganz stark verknüpft auch mit europäischen Rechtskatholiken oder tun sich auch gegenseitig beeinflussen. Und insofern darf man das nicht unterschätzen. Also da gibt es wirklich eine eigene Bubble, die ganz stark am Zug ist. Ich persönlich bin aber trotzdem für Europa oder jetzt für Österreich im Speziellen doch nochmal entspannt, weil wir einfach ein sehr katholisches Land sind und nochmal eine andere Prägung durch die Aufklärung erlebt haben. Wir haben jetzt nicht diese große Gründungsgeschichte einer christlichen Nation, die eben vergleichbar wäre mit den USA. Also natürlich gibt es auch hier eine große, starke christliche Identitätspolitik, aber die ist anders gelagert. Also dadurch, dass wir die Aufklärung durchlebt haben, wo es eben ganz starke Kritik an der Verbindung von Thron und Altar gab, sozusagen diese Einforderung der Trennung von Staat und Kirche, glaube ich, sind wir hier nochmal anders gewappnet.
Aus Graz war mir die katholische Theologin und USA-Kennerin Martina Beer zugeschaltet, Leiterin des Institutes für Systematische Theologie an der Universität Graz. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Danke.
Und damit zurück zu Alexandra Mandler.
Danke, Judith Fürst. 250 Jahre feiern die USA in den kommenden Tagen. Der Anlass ist die Verabschiedung der United States Declaration of Independence am 4. Juli 1776. Vor diesem Hintergrund spielt auch das Musical Hamilton von Lin-Manuel Miranda rund um das Leben des amerikanischen Gründervaters Alexander Hamilton. Ein absoluter Publikumsliebling ist dabei, ausgerechnet, der englische King George III, genial überzeichnet dargestellt von Jonathan Groff.
You say the price of my love is not a price that you're willing to pay. You cry in your tea, which you hurl in the sea when you see me go by. Why so sad? Remember we made an arrangement when you went away. Now you're making me mad. Remember, despite our estrangement, I'm your man. You'll be back soon, you'll see. You remember you belong to me. You'll be back, time will tell. You remember that I served you well. Oceans rise, empires fall. We have seen each other through it all. And when push comes to shove, I will send a fully armed battalion to remind you of my love. Da 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 da. Subject, my sweet submissive subject, my loyal royal subject, forever and ever and ever and ever and ever. You'll be back like before. I will fight the fight and win the war.
for your love, for your praise, and I'll love you till my dying days. When you're gone, I'll go mad, so don't throw away this thing we heard. Cause when push comes to shove, I will kill your friends and family to remind you of my love. Da 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 da
da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Vor 250 Jahren haben die USA ihre Unabhängigkeit erlangt. In Tibet kann davon noch keine Rede sein. Die Unabhängigkeitsbestrebungen Tibets gehören zu den langwierigsten und politisch umstrittensten Konflikten Asiens. Am 6. Juli begeht der 14. Dalai Lama seinen 91. Geburtstag. Und er blickt auf ein bewegtes Leben zurück. Als Zweijähriger wurde der tibetische Bauernbub als Reinkarnation des Dalai Lama erkannt. Als Vierjähriger wurde er offiziell als geistliches Oberhaupt von Tibet eingesetzt. Aufgrund der Besetzung Tibets durch die Volksrepublik China lebt er seit 67 Jahren im Exil. Hören Sie mehr über das Leben und die spirituelle Bedeutung des Dalai Lama von Ursula Unterberger.
Originalaufnahmen aus dem Jahr 1959. Der 14. Dalai Lama zieht nach seiner Flucht aus Tibet in Siliguri ein, einem wichtigen indischen Knotenpunkt. Aber beginnen wir am Anfang der Geschichte. Am 6. Juli 1935 kommt ein Kind zur Welt, Sohn einer Bauernfamilie im Nordosten Tibets. Sein Name Lamo Tondub. Seit 2,5 Jahren leben die Menschen in Tibet ohne sogenanntes spirituelles und politisches Oberhaupt. Der 13. Dalai Lama ist im Jahr 1933 verstorben. Aber alle Zeichen, Sterne und Voraussagungen stehen auf Reinkarnation. Der Tibetologe Jim Reingans, er lehrt an der Universität Wien, erläutert das Konzept der Reinkarnation, also Wiedergeburt.
Grundlegend ist die Idee eigentlich eine Idee der indischen Kultur, dass man in einer gewissen Form der Geist weitergeht. Also der Geist kennt eigentlich keinen Anfang und der Geist ist eine Folge von bewussten Momenten. Und so bedingt der eine Moment das Verhalten und so weiter den nächsten. Das psychische Konstrukt und die Gewohnheiten, die man aufbaut, ja, die werden in irgendeiner Form im Geist gespeichert. Und dann werden die halt in irgendeiner Zeit, in irgendeiner Form wieder erfahren.
Der ewige Kreislauf von Werden und Vergehen wird als Samsara bezeichnet und ist in allen buddhistischen Richtungen ein zentrales Element. Auch im Vajrayana, der jüngsten buddhistischen Richtung. Entstanden ist es in Indien im 3. bzw. 4. Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Die Lehren des Vajrayana gelangten im 7. Jahrhundert nach Tibet, wo sie mit den dortigen schamanischen Böen-Traditionen verschmolzen. Tibetologe Jim Reingans.
In der tibetischen Geschichtsschreibung selbst wird vor allem diese Aufnahme des Buddhismus aus Indien betont. Natürlich gab es aber auch Einflüsse über die Seidenstraße aus China. Und dann gab es natürlich auch die bereits vorher in Tibet etablierten Formen der religiösen Praxis, die man halt manchmal vereinfachend halt dann Pön nennt. Ja, da gibt es eben verschiedene Arten von Pön. Dann gibt es bestimmte Priester, die sich Pön nannten zur Zeit der frühen tibetischen Könige. Und natürlich gab es dann auch eventuell bestimmte rituelle Praktiken und so weiter, die man dann Pön genannt hat. Also die Tibeter haben natürlich die entstehenden Praktiken in einer gewissen Weise in den buddhistischen Kosmos eingebaut. Und natürlich hat sich auch der Pön in einer gewissen Weise entwickelt, und wurde dann sehr stark von den buddhistischen Ideen wiederum geprägt.
Im Verständnis des tibetischen Buddhismus soll der Dalai Lama die Wiedergeburt von Avalokiteshvara, dem Buddha des Mitgefühls, sein. Seit dem Jahr 1391 reinkarniert der Dalai Lama, wobei dem ersten und dem zweiten Dalai Lama der Titel posthum verliehen wurde.
Der Dalai Lama wird als Bodhisattva verstanden, als erleuchtetes Wesen, das aus Mitgefühl bewusst wieder in die, beispielsweise, die menschliche Existenz eintritt. Obwohl Erleuchtete den Kreislauf der Wiedergeburt verlassen können, geloben Bodhisattvas, ihre Wiedergeburt freiwillig auf sich zu nehmen, um das Leid anderer fühlender Wesen zu mindern.
Die Idee, dass eben dieser Lehrer Avalokiteshvara, der Bodhisattva des Mitgefühls ist, was halt für Tibet auch eine bestimmte ganz wichtige Meditationspraxis ist und als der Buddha, der praktisch über das Land Tibet wacht, sozusagen gilt in dieser Mythologie, die dann entstand, ist natürlich klar, dass auch die wichtigsten Lehrer in einer gewissen Weise eine Wiederverkörperung sein sollen.
Der tibetische Buddhismus kennt 4 Schulen bzw. Orden. Nyingma, Sakya, Kagyu und Gelugpa. Der Dalai Lama gehört der jüngsten Schule an, dem Gelugpa-Orden, wobei er innerhalb des eigenen Ordens nicht der Oberste ist. Das tatsächliche administrative und spirituelle Oberhaupt der Gelugpa-Schule ist der Ganden Tripa. Er steht dem Orden vor und symbolisiert die Nachfolge des Ordensgründers. Dieses Amt wird turnusmäßig vergeben und nicht durch Wiedergeburt ermittelt. Der Dalai Lama wiederum ist heute der international bekannteste und verehrteste spirituelle Lehrer, also Lama, der Gelugpa-Schule. Aber nicht nur die 600 Jahre alte Tradition der Institution Dalai Lama war wechselvoll. Auch die Geschichte des Gebiets des heutigen Tibets war immer geprägt von verschiedensten Machtverhältnissen. Im 7. Jahrhundert vereint König Songtsen Gampo das von Clans regierte Tibet. Er ist es auch, der den Buddhismus einführt. Im 9. Jahrhundert zerfällt das Reich und zersplittert in rivalisierende Fürstentümer. Im 13. Jahrhundert prägen interne Machtkämpfe und ausländische Invasionen die Geschichte des Landes. Sowohl Tibet als auch China fallen zu dieser Zeit unter die Herrschaft des mongolischen Weltreiches. Im 16. Jahrhundert waren es auch die Mongolen, die den Titel Dalai Lama, es heißt so viel wie Ozean der Weisheit, vergeben. Dem 5. Dalai Lama kamen die Mongolen im 17. Jahrhundert militärisch zu Hilfe und ernannten ihn zum obersten Herrscher Tibets. Somit war auch eine politische Dimension mit diesem Amt verbunden. Tibetologe Jim Reingans.
Erst mit dem 5. Dalai Lama, der dann praktisch mit Hilfe der Mongolen, also große Teile von Tibet in so einem lokalen Konflikt, hat er die Mongolen dazu gerufen und dadurch auf der einen Seite natürlich eine gewisse Einheit hergestellt, auf der anderen Seite andere Schulen wurden auch dadurch marginalisiert. Aber seitdem kann man davon reden, von einer Form, einer Art Regierungsform.
Ein Zeitsprung. Vom 17. Jahrhundert zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Großbritannien, die Kolonialmacht in Indien, will seinen Einflussbereich ausweiten und marschiert in Tibet ein. 5 Jahre lebt der damalige Dalai Lama im Exil und kommt in ein geschwächtes Tibet zurück. China nützt die Schwäche und schickt Truppen nach Tibet. Durch innerpolitische Machtverschiebungen Chinas drängt die tibetische Armee die chinesische zurück. Fürs Erste. Und 1913 erklärt der 13. Dalai Lama Tibet für unabhängig. Aber die Geschichte zwischen China und Tibet sollte nicht dort enden. Das wird auch der nachfolgende Dalai Lama zu spüren bekommen. 1937, 4 Jahre nach dem Tod des 13. Dalai Lama, wird ein Suchtrupp der tibetischen Regierung ausgesandt. Nicht auf gut Glück, sondern mit Hilfe von Weissagungen, Träumen und Visionen. So soll sich zum Beispiel der Kopf des verstorbenen 13. Dalai Lama während des Mumifizierungsprozesses Richtung Nordosten gedreht haben. Dort wird man auch seine Nachfolger finden.
Es gibt manchmal eben Briefe, die hinterlassen werden an enge Schüler, wo drin steht, ja, in dem Tale so und so, von den Eltern mit dem Namen so und so, in der östlichen Richtung von so und so. Aber es gibt generell kein Auffindungsgesetzbuch und keine Regelung dazu. Und letztendlich sagen ja jetzt auch moderne tibetische Lehrer, am Ende muss man sich sowieso beweisen. Also da hilft es dann am Ende auch nicht. Also es ist ja so, dass praktisch eben einige Dalai Lamas haben gar keinen wahnsinnigen Einfluss gehabt in der Geschichte und manche haben das liegt vielleicht daran an ihrer bestimmten Persönlichkeit.
Und die Persönlichkeit des 2-jährigen Lamo Tondup hat wohl damals schon überzeugt. Er wird nämlich in das 40 Kilometer entfernte Kloster Kumbum gebracht.
Die darauffolgende Zeit war eine ziemlich unglückliche Phase in meinem Leben,
schreibt der 14. Dalai Lama in seinen Erinnerungen an die Zeit ohne Eltern in der ungewohnten Umgebung. 18 Monate vergehen, bis Lamo Tondup jetzt wieder zusammen mit seinen Eltern nach Lhasa aufbrechen kann. 3 Monate sind sie unterwegs.
das Kind mit seinen Eltern, sein Bruder, der Suchtrupp, der ihn gefunden hat, und eine große Anzahl an Pilgern und Pilgerinnen schließen sich dem 2000 Kilometer langen Weg an. Lhasa, 22. Februar 1940. Mit 4,5 Jahren wird Lamo Tondrup nicht nur zum Mönch Tenzin Gyatso, sondern auch zum 14. Dalai Lama. Die darauffolgenden Jahre sind durch ein intensives Studium geprägt. Der Lehrplan der Gelugpa-Tradition umfasst die 5 großen Wissenschaften: buddhistische Philosophie, Metaphysik, Logik, Erkenntnistheorie und Ordensregeln. Bis 1950. Der 14. Dalai Lama hat jetzt 10 Jahre Ausbildung hinter sich und es bebt die Erde in Tibet. Kein normales Erdbeben, sondern ein schlechtes Omen, glauben die Tibeter. Und sie sollten Recht behalten. China fällt in Tibet ein. Als sich die Lage weiter verschlechtert, werden Stimmen laut, man solle dem Dalai Lama die volle weltliche und damit politische Macht übertragen. Bis zu diesem Zeitpunkt hat ein eingesetzter Regent diese Aufgabe übernommen. Die Regierung zieht daraufhin der Staatsorakel zu Rate. Und mit den Worten »Seine Zeit ist gekommen« wird der 15-Jährige offiziell ganz in der Jahrhunderte andauernden Tradition als weltlicher Führer Tibets eingesetzt. Knapp 10 Jahre versucht der Dalai Lama durch diplomatische Beziehungen, Bitten und Treffen international auf die Lage in Tibet aufmerksam zu machen. Vergebens. 1959, der Dalai Lama ist jetzt 24 Jahre alt, flüchtet er ins Exil nach Indien, über den Himalaya. Seinem Beispiel folgen in den nächsten Monaten über 60.000 Tibeter und Tibeterinnen. Und damit beginnt die Zeit der tibetischen Exilregierung in der indischen Stadt Dharamsala, 300 Kilometer Luftlinie von der tibetischen Grenze entfernt. Indien nimmt weltweit nicht nur die meisten tibetischen Flüchtlinge auf, sondern erlaubt neben der Exilregierung auch den Bau von Krankenhäusern, Schulen, Auffangzentren und Klöstern. Ein wichtiger Schritt für Tibeter und Tibeterinnen weltweit, um ihre Sprache und ihre Kultur zu erhalten. Seit der Besatzung Chinas im Jahr 1950 schätzen Menschenrechtsorganisationen, dass etwa 1,2 Millionen Tibeter und Tibeterinnen als direkte Folge der Besatzung in Arbeitslagern oder durch Hungersnöte gestorben sind. Offizielle chinesische Angaben liegen weit darunter. Hat sich der sogenannte Mittlere Weg herauskristallisiert. Der Mittlere Weg ist das politische Kernkonzept des Dalai Lama zur Lösung der Tibet-Frage. Er strebt eine echte Autonomie und den Schutz der tibetischen Kultur innerhalb der Volksrepublik China an, ohne die formelle Unabhängigkeit zu fordern. Frieden, Mitgefühl und Gewaltlosigkeit prägen maßgeblich das Bild des Dalai Lama, das auch im Westen immer wieder gern herangezogen wird. Dazu Dirk Schuster vom Institut für Vergleichende Religionswissenschaften an der Universität Wien.
Gestützt auf eine sehr gute PR-Arbeit in den letzten Jahrzehnten haben es der Dalai Lama und sein gesamtes Umfeld halt immer wieder geschafft, die Themen Frieden, Gewaltlosigkeit und auch Toleranz permanent in der Weltöffentlichkeit medial sehr präsent zu thematisieren. Und dabei wurde auch das Schicksal des Dalai Lama, sein persönliches Schicksal mit seiner Flucht als Kind, jedem so vor Augen geführt, dass sofort klar wird, welche Folgen Krieg und vor allen Dingen auch fremde Okkupation direkt haben können. Also auch hier der Dalai Lama dient als mahnendes Beispiel, was passieren kann, wenn man Gewalt als Option wählt. Was indes aus der westlichen Perspektive natürlich betrachtet das Besondere ist, dass der Dalai Lama halt trotz dieser Unterdrückung seines Volkes und auch aufgrund seines persönlichen Schicksals immer wieder zu Frieden und vor allen Dingen auch zum Dialog aufruft und überhaupt keine Rachegedanken oder ähnliches artikuliert.
1989 erhält der 14. Dalai Lama den Friedensnobelpreis. Die Begründung des norwegischen Nobelkomitees? Seine Bemühungen, den Konflikt mit China gewaltfrei zu lösen. Er setze sich unermüdlich für den interkulturellen und interreligiösen Austausch und für einen friedvollen und konstruktiven Dialog ein.
Im Westen verfestigte sich das Bild eines friedlichen Buddhismus bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als die ersten Europäer sich intensiv mit dieser neuen, bis dato relativ unbekannten Religion auseinandergesetzt haben. Mit der Besetzung Tibets durch die Volksrepublik China unter Mao in der ersten Hochphase des Kalten Krieges wurde zudem das Bild des aggressiven, religionsfeindlichen Kommunismus geprägt und die Tibeter standen hierbei als Sinnbild für alle Buddhisten als halt die Opfer dieses aggressiven Kommunismus.
Ein paar Monate später, vor der Verleihung des Friedensnobelpreises an den Dalai Lama, kam es auf dem Pekinger Platz des himmlischen Friedens zu einem Massaker. Das chinesische Militär schlug gewaltsam die Proteste der Bevölkerung, ursprünglich eine studentische Demokratiebewegung, im Zentrum Pekings nieder. Und die Auszeichnung des Dalai Lama fiel dadurch in eine Zeit, in der die chinesische Führung international massiv wegen der Gewalt auf dem Platz des himmlischen Friedens in Kritik stand. Beide Ereignisse lenkten den Weltfokus auf Menschenrechtsverletzungen durch das kommunistische Regime in China. China protestierte scharf gegen die Anwesenheit staatlicher Würdenträger bei der Zeremonie in Norwegen und die bilateralen Beziehungen zwischen China und Norwegen wurden durch die Preisverleihung schwer belastet. Auszüge aus der Dankesrede des 14. Dalai Lama in Oslo.
I accept.
Im Namen der Unterdrückten weltweit und für alle, die um Freiheit kämpfen und für den Frieden in der Welt arbeiten, nehme ich den Preis in tiefer Dankbarkeit entgegen. Ich nehme ihn an als eine Ehrung für den Mann, der die moderne Tradition der Veränderung durch gewaltloses Handeln begründete, Mahatma Gandhi, dessen Leben mich belehrte und begeisterte. Natürlich nehme ich ihn auch im Namen der 6 Millionen Tibeter und Tibeterinnen an, meiner tapferen Landsleute im Inneren Tibets, die so sehr gelitten haben und immer noch leiden müssen.
Mit dem 14. Dalai Lama kam es auch zu einer Demokratisierung des politischen Systems Tibets. Der tibetische Staat, man könnte fast sagen, konservierte ein an das europäische Mittelalter erinnerndes Gesellschaftssystem. Die Mehrzahl meist am Land lebende Bevölkerung stand in einem feudalen Abhängigkeitsverhältnis zu Staat, Klöstern und Großgrundbesitzern. Durch die Demokratisierung im Rahmen der Verfassung der Tibeter und Tibeterinnen im Exil werden der Premierminister, die politische Führung und die Volksvertreter direkt vom Volk gewählt. Seitdem befindet sich der 14. Dalai Lama, wie er selbst schreibt, in Altersteilzeit. Aus dem offiziellen Schreiben des 14. Dalai Lamas.
Vom tibetischen Volk in demokratischen Wahlen ermittelte politische Führer sollen von nun an die gesamte politische Verantwortung für Tibet tragen. Würde in der tibetischen Verfassung weiterhin stehen, dass ich die politische Verantwortung trage, dann wäre die duale Autorität noch immer nicht komplett aufgehoben. Das soll sich ändern und jetzt ist die Zeit dafür gekommen.
Im Jahr 2011 legt der 14. Dalai Lama alle seine politischen Ämter zurück. Aber es bleibt nicht ruhig um das Amt des Dalai Lama. Im Jahr 2014 sorgt der 14. Dalai Lama mit einer Aussage für weltweite Aufmerksamkeit. Die jahrhundertealte Tradition der Reinkarnation könnte mit ihm möglicherweise enden. Er betonte, dass er sich selbst aussuchen werde, ob er wiedergeboren wird. Dazu Tibetologe Reingans.
Die Idee ist ja theoretisch, dass jetzt ja Bodhisattvas sich in allen möglichen Formen zeigen sollten. Und es gibt dann, ja, man muss ja nicht wiedererkennbar unter irgendeinem Titel und einer Institution laufen. Das hatte wahrscheinlich Vorteile, wie eben die institutionelle Kontinuität und so weiter und so weiter. Und auch die Kontinuität, vielleicht spirituelle Kontinuität für manche, die das dann halt wichtig finden, dass man sagt, der kommt wieder und da ist er jetzt wieder und so weiter. Ja. Aber wie gesagt, man findet es nicht in buddhistischen Texten, dass das so sein müsste.
Ein Bodhisattva, also ein erleuchtetes Wesen, kann laut tibetischem Buddhismus in jeder Form zurückkehren. Das würde heißen, Tenzin Gyatso reinkarniert, aber nicht in das Amt des Dalai Lama. Aber diese Entscheidung ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht gefallen. Auch eine Person wie der 14. Dalai Lama bleibt nicht ohne Skandale. Und von Zeit zu Zeit sorgte der Dalai Lama international für Irritationen. So meinte er zum Beispiel, eine eventuelle weibliche Dalai Lama dürfe nicht hässlich sein. Und 2023 ging ein Video viral, in dem er einen Bub bei einer Audienz aufforderte, seine Zunge abzuschlecken. Aus westlicher Perspektive schwingt er sexuelle Übergriffigkeit mit. Dazu damals Ursula Barths, Autorin und Religionswissenschaftlerin.
Bei mir scheint, dass er da einfach seinem spielerischen Drang zum was ausprobieren, irritieren nachgegeben hat und übersehen hat, dass das eine Grenzüberschreitung ist. Tatsächlich ist das eine sehr überraschende und irritierende Handlung des Dalai Lama. Aber man muss wirklich wissen, dass er immer schon die Neigung hatte, Dinge zu tun, die Leute ein bisschen aus dem Konzept bringen.
Im Nachhinein entschuldigte sich der 14. Dalai Lama bei dem Jungen, seiner Familie sowie seinen Anhängern und Anhängerinnen weltweit für die Verletzung, die seine Worte verursacht haben. Vor seinem 90. Geburtstag am 2. Juli 2025 beendet der Dalai Lama die von ihm selbst losgetretene Diskussion über eine mögliche Beendigung der Dalai Lama-Institution. Er sei in den vergangenen Jahren von zahlreichen Menschen in Tibet, Tibetern im Exil sowie Buddhistinnen und Buddhisten aus der gesamten Himalaya-Region und weiteren Ländern eindringlich darum gebeten worden, dass die Institution des Dalai Lama fortgeführt wird, sagte der Friedensnobelpreisträger. In seiner Videobotschaft betonte der 14. Dalai Lama, dass die Befugnis für die Identifizierung des 15. Dalai Lama ausschließlich bei seinem Büro mit Sitz in Indien liege.
Wenn es um die Reinkarnation des Dalai Lama geht und alle Anhänger einstimmig erklärt haben, dass die Reinkarnation fortgesetzt werden soll, dann ist es offensichtlich, dass sie stattfinden wird. Ich stelle fest, dass die Verantwortung dafür ausschließlich bei den Mitgliedern des Garden Potrang Trust, dem Büro seiner Heiligkeit des Dalai Lama, liegt. Ich wiederhole hiermit, dass der Garden Potrang Trust die alleinige Befugnis besitzt, die zukünftige Reinkarnation anzuerkennen. Niemand sonst hat die Befugnis, in diese Angelegenheit einzugreifen.
Eine klare Anweisung und Abgrenzung gleichzeitig. Viele Exil-Tibeter und Exil-Tibeterinnen befürchten, dass China einen Nachfolger für den Dalai Lama ernennen könnte, um die Kontrolle Pekings über Tibet zu stärken.
Im Fall eines Ablebens des Dalai Lama bestünde natürlich die Gefahr, dass es hier zu neuen Spannungen zwischen den Tibetern und den Chinesen, vor allen Dingen der kommunistischen oder den kommunistischen Machthabern kommen könnte. Denn die kommunistischen Machthaber könnten versuchen, einen systemkonform neuen Dalai Lama einzusetzen, gerade vor dem Hintergrund der Politik von Xi, der halt alles kontrollieren möchte, was in seinem Land passiert. Wie ist das sogar gar nicht so unwahrscheinlich, dass hier die KP versuchen würde, einen eigenen Dalai Lama zu intronisieren? Und hier sehe ich sogar, dass eine gewisse Gefahr einer Spaltung bestehen könnte, wenn das Büro des Dalai Lama und die Kommunistische Partei Chinas jeweils einen eigenen 15. Dalai Lama ausrufen sollten.
Seit knapp 70 Jahren hat der Mönch Tenzin Gyatso, der 14. Dalai Lama, sein Heimatland Tibet nicht mehr betreten. Nach eigenen Angaben will er 113 Jahre alt werden. Man wird sehen, ob ihm eines der beiden Vorhaben gelingt.
Ursula Unterberger mit einem Porträt des 14. Dalai Lama. Letzte Woche haben wir Ihnen aus Zeitgründen eine Folge unserer aktuellen Serie vorenthalten. Diese Woche liefern wir sie nach.
Aus der Welt der Göttinnen und Götter.
Heute steht die Himmelskönigin oder Liebesgöttin Ishtar im Zentrum. Kerstin Tretiner nimmt uns mit in das Land zwischen Euphrat und Tigris.
Mesopotamien, das Zweistromland, eine Wiege der Menschheitskultur. Lange vor unserer Zeit wurde dort eine Göttin verehrt, die bedeutendste Göttin dieser Region, Ishtar.
Ishtar ist eine sehr komplexe Göttin. Einerseits wird sie assoziiert mit Liebe, mit Sexualität, mit Fruchtbarkeit, andererseits auch mit Kampf, mit Krieg und mit großer Macht. Und dargestellt wird sie meistens ohne männliche Begleiter, also ist eine sehr autonome Göttin. Ihr wichtigstes Attribut ist der Stern. Sie wird auch zugleich angerufen als die Göttin des Morgen- und des Abendsterns. Und häufig wird sie auch bewaffnet dargestellt.
Erklärt Birgit Heller, Inanna haben die Göttin die Sumerer genannt. Ishtar ist ihr akkadischer Name.
Inanna bedeutet eigentlich Herrin des Himmels. Und sie ist auch etymologisch verwandt mit der syrisch-phönizischen Göttin Astarte, die ja auch im Alten Testament eine Rolle spielt, wie übrigens auch die Ishtar.
Dort im sogenannten Alten oder Ersten Testament wird vor den offenbar beliebten Kulten der Ishtar und der Astarte gewarnt. Die Göttinnen waren Feindbilder der Propheten Israels.
Grundsätzlich wird ja die Verehrung von fremden Gottheiten im Alten Testament als Götzendienst angeprangert. Und zwar besonders in den prophetischen Texten wird gegen Fruchtbarkeitskulte polemisiert, die besonders mit der Astarte verknüpft waren. Aber auch bekannt ist ein offensichtlich sehr lebendiger und sehr populärer Kult der Himmelskönigin, und da steckt die Ishtar dahinter.
Die erotische Seite der Göttin nahm auch Eingang in die Riten, zum Beispiel in Form der sogenannten heiligen Hochzeit. In allen großen Städten Mesopotamiens gab es Heiligtümer, die der Ishtar geweiht waren.
Inanna Ishtar wurde mehr als 3 Jahrtausende verehrt, und die Astarte im Mittelmeerraum, deren Verehrung ging weit in die ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung hinein.
So wie andere Göttinnen haben auch Ishtar und Astarte ihre Spuren in der christlichen Marienverehrung hinterlassen.
Beispielsweise, wenn Maria in katholischen Liedern als Himmelskönigin bezeichnet wird oder aber als Lichter Morgenstern, dann wird deutlich, dass hier die altorientalische Göttin im Hintergrund steht, weil sich in den biblischen Quellen keine Basis für dieses Marienbild finden lässt. Wie Ishtar und Astarte entfaltet die Maria im Laufe der Jahrhunderte im Christentum eine immense Macht. Allerdings besitzt sie im Gegensatz zu ihren Vorgängerinnen keinerlei sexuell-erotische Züge. Das ist ein großer Unterschied zu diesen Göttinnen.
Laut Birgit Heller lässt die Verbreitung und die Beliebtheit dieser großen Göttin aber nicht auf eine gleichberechtigte oder gar matriarchale Gesellschaft schließen.
Ganz grundsätzlich kann man eigentlich nicht davon ausgehen, dass Frauen in Gesellschaften, in denen Göttinnen verehrt werden, einen besonders hohen Status besitzen, weil Göttinnen erweisen sich oft als männliche Projektionen. Beispielsweise, was die Ishtar anbelangt, so hat sie durchaus einen mächtigen Aspekt, der dazu vor allem dient, die Herrschaft der Könige zu legitimieren und auch zu stabilisieren.
Dennoch haben Feministinnen die alten Göttinnen vor einigen Jahrzehnten wiederentdeckt. Als Schlüssel zu einer selbstbewussten weiblichen Spiritualität und einem komplexeren Gottesbild.
Mit Himmelskönigin Ishtar bedankt sich auch Alexandra Mantler fürs Zuhören.
Das Ö1-Quiz entflieht in die Sommerfrische. Für die frische Brise in dieser Zeit sorgt das Ö1-Wunschkonzert. Den ganzen Sommer lang erfüllt Gerhard Hafner wieder jeden Sonntag Ihre Musikwünsche. Und so funktioniert's.
Schreiben Sie ein Mail an tolletitel@orf.at oder wählen Sie die kostenlose Wunschhotline 0800 400 455.
Und schreiben oder erzählen Sie uns, was Sie Besonderes mit dem gewünschten Werk verbinden. Tolle Titel, starke Stücke, das Klassikwunschkonzert, funkelnde Diamanten inklusive. Von 5. Juli bis 30. August sowie zur Maria Himmelfahrt am 15. August, jeweils um 13.10 Uhr in Österreich 1.